Und jetzt fahren wir weiter in der Auslegung des ersten Blattes der Bibel. Und kommen da im ersten Mosesbuch, Kapitel 1, zum Vers 14. Wir lesen bis Vers 19. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf Erden. Und es geschah also. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen auf die Erde und den Tag und die Nacht regierten und schieden Licht und Finsternis. Und Gott sah, dass es gut war. Da war des Abend, da war des Morgen, ein vierter Tag. Diese Worte stehen im ersten Mosesbuch und sind nachzulesen im ersten Kapitel. Herr, leite uns in alle Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Zeichen, Zeiten, Tage, Jahre, kein Zweifel, der vierte Schöpfungstag redet von der Zeit. Wenn wir letztes Mal hörten, dass Gott in freundlicher Vorsorge den Menschen den Wohnraum bereitet hat, dann geht es diesmal um den Zeitraum. Der Mensch braucht Raum, braucht Platz. Ohne Platz kann man nicht leben. Und der Mensch braucht offenbar auch Zeit. Ohne Zeit kann man auch nicht leben. Und nun will Gott, das hören wir heute, uns Zeit geben. Horchen wir da nicht auf. Gott will uns Zeit geben. Es ist doch ein offenes Geheimnis. Und es ist für viele von uns ein Missbehagen, ein Gegenstand der Besorgnis, dass so etwas umgeht wie eine Erkrankung der Zeit, etwas wie eine Zeitschwindsucht, will uns dünken. Ich glaube, es würde jedem von uns jetzt leicht fallen, an allen 10 Fingern einen aus der nächsten Bekanntschaft oder Verwandtschaft aufzuzählen, der nicht Zeit hat. der keine Zeit hat. Kommt mir da jener Gärtner in den Sinn, der sich einmal dahin äußerte, die zwei Worte, die er in den letzten Jahren in seinem umfangreichen Betrieb am häufigsten höre, seien verrückt und es pressiert. Oder ich denke an den Velomechaniker, der letzthin einen jungen Mann, der mit seinem kaputten Moped zu ihm kommt, schon von weitem ziemlich gallig empfängt mit den Worten: Ich weiß schon, dass es pressiert. Es müsste schon gestern fertig sein. So sind viele Handwerker, Geschäftsleute dran. Es pressiert so, dass die Lieferung fertig sein müsste, noch bevor sie bestellt ist. Nicht heute, nicht morgen, sondern schon gestern. Oder ich denke an jene Pächtersfrau aus dem weiten, stillen Land, jenseits der Grenze in Frankreich, wo sie mit ihrem Mann und ihrer Familie einen Gutsbetrieb bewirtschaftet, wie sie vor einem Monat an einem Sonntagnachmittag ihren Verwandten in der Schweiz schreibt und sich zunächst lang entschuldigt, dass sie schon so lang nichts mehr von sich habe hören lassen. Sie redet von Zeitknappheit, von Hetze und Überforderung. Sie sei froh, dass sie nach Wochen jetzt wieder einmal zwei Sonntagnachmittagsstunden habe, um ihre Briefschulden zu erledigen. Und dann schließt sie den Brief mit dem nachdenklichen Seufzer: Ich frage mich oft, wo all diese Zeit hinkommt. Es dünkt sie, es sei ein Schwinden da, ein Weggehen, ein Zerrinnen, man wisse nicht, wohin all die viele Zeit kommt. Und der Zeitdiagnostiker Ernst Jünger kommt aufs gleiche Resultat wie diese Bäuerin, wenn er in seinem Buch An der Zeitmauer sagt, unser Geschlecht habe eine erkrankte Zeit. Er nennt die Krankheit Monotonie der Pausenlosigkeit. Und er sagt, wenn diese Monotonie der Pausenlosigkeit so weiter rase, müsse das einmal zu einer Gesamtexplosion führen. Ich zitiere: Die Zeit ist gefüllt mit Uhren. Die Zeit ist selber ein Uhrwerk. Die Zeit ist kostbar. Und die Uhren zählen und messen, bis dass sie alle, wie die Furcht vermutet, auf eine Stunde hin gestellt sind. Liebe Gemeinde, es ist schon so. Es ist ein Unbehagen um die Zeit. unter uns. Und eine heimliche Angst, diese Notwendigkeit für unser Leben. Man braucht Zeit. Sonst geht einem der Schnauf aus. Diese Notwendigkeit fürs Leben könnte einmal ausgehen. Die Zeitknappheit könnte auf Null sinken. Und dann wäre Schluss. Nun, das ist möglich. Es ist sogar gewiss, dass einmal Schluss ist. Die Zeit, die angefangen hat, die wird auch aufhören. Das ist gewiss. Aber nicht wir sind es, die das bestimmen. So wenig wie wir die Zeit angefangen haben, so wenig werden wir sie aufhören. Diese Sorge sollten wir darum nicht auf uns nehmen. Wir haben sonst Sorgen genug in der Zeit. Diese Sorge, wann die Zeit aufhört, die hat Gott auf sich genommen. Wenn es einmal gilt, alle eure Sorge werfet auf ihn, so gilt es hier. Es ist in der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes unerhört deutlich, dass Gott, der Herr der Zeit, ihren Anfang und ihr Ende bestimmt. Im Alten Testament, wo die Dinge aufgezählt werden, die einmal aufhören am Ende der Welt, kommt auch die Zeit vor, Tag und Nacht. Denn solange die Erde steht, wird nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und wann wird die Zeit, die Welt aufhören? Wann wird die Erde nicht mehr stehen? Darüber sagt Christus, über den Tag und die Stunde, über den Zeitpunkt, wissen wir nicht Bescheid. Weder er noch irgendein Engel des Himmels, sondern allein der Vater im Himmel. Gott ist der Herr über die Zeit. Der Mensch lebt und besteht, gewiss, nur eine kleine Zeit. Und alle Lust vergeht mit ihrer Herrlichkeit, aber es ist nur einer, ewig und an allen Enden. Und wir in seinen Händen, es ist der Herr der Zeit, der Alleinherr. Liebe Gemeinde, und vernehmen wir hier, dass die Zeit mit den Gestirnen im Zusammenhang steht. Was wir jeden Mittag hören, wenn wir die Nachrichten anlassen. Sie hören jetzt das Zeitzeichen vom Observatorium in Neuenburg mit dem letzten Ton auf 12.30 Uhr. Genau das steht hier am Anfang der Bibel. Dass die Zeit von den Sternen kommt. Dass die Astronomen die genaue Zeit vom Lauf und Stand der Sterne, der Gestirne ablesen. Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht, und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Licht hat es schon vorher gegeben, jetzt soll es Lichter geben. Glühkörper, Lichtträger, an denen Licht besonders lokalisiert ist. Diese Lichter sollen scheiden, teilen und einteilen die Zeit. Es soll jetzt Jahre geben. Es soll Monate geben und Wochen. Es soll Tage geben, Stunden, Minuten und Sekunden. Es soll jetzt Jahreszeiten geben und Tages- und Nachtzeiten, die dem Bauer helfen, seine Arbeit einzuteilen und die dem Reisenden, vor allem dem Seefahrer, helfen, sich zu orientieren in den großen Räumen und im riesigen, unübersehbaren Zeitraum. Soll jetzt eine Orientierung, eine Einteilung und Ordnung möglich sein. Damit ist das, was wir als Gottesgabe empfinden, was uns eine große Hilfe und ein gutes Werkzeug ist, angemeldet. Der Kompass und die Uhr. Es seien Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden, Tag und Nacht. Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre sollen werden. Kompass und Uhr. Liebe Gemeinde, ja, zwei große Lichter werden da extra erwähnt. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleineres Licht, das die Nacht regiere. Diese Lichter dürfen scheiden, haben wir gehört, und jetzt hören wir weiter. Sie dürfen regieren. Aber wohl verstanden, ausgesprochen, sie dürfen nicht den Menschen regieren, sondern sie dürfen Tag und Nacht regieren. Und es ist kein selbstherrliches Regiment, das diese großen Lichter führen. Sie regieren ja im Auftrag Gottes. Und Gott hergesehen ist es Dienst, den sie tun. Sie leiten Gottes Befehl nur weiter. Ein Schweizer Ausleger sagt, sie sind nur Unteroffiziere, die den Befehl von oben weitergeben. Sie haben die Erde, die Menschen zu versorgen, mit Licht und mit Wärme. Calvin sagt, auch wenn sie Diener, auch wenn sie herrschen dürfen, über den Tag und über die Nacht sind sie doch Gottes Mägde und Knechte. Es ist erstaunlich, wenn man an die Ausmaße der Welträume denkt und an die Raumverhältnisse, dann staunt man, dass hier gesagt wird, die Sonne müsse der Erde dienen. Die riesige Sonne soll der winzigen Erde dienen. Einem der kleinsten Weltkörper dienen. Ist das nicht größenwahnsinnig? Wenn die Erde das von sich aus fordern würde, ja, dann wäre dieser kleine, gerne groß, ein Größenwahnsinniger geworden. Der Sonne zuzumuten, sie zu wärmen und zu erleuchten. Aber es ist ja Gott, der hier befiehlt. Und Gott weiß, dass die Entscheidungen nicht in der Sonne fallen. Die Entscheidungen fallen auf der kleinen Erde. Da wird es Menschen geben. Nicht in der Sonne, sondern auf der Erde wird es Karfreitag werden. Und Ostern. Und Pfingsten. Der Schöpfungspsalm der Achte staunt darüber, wenn er sagt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Das Staunen wird nicht kleiner, es wächst erst noch. Wenn wir bedenken, in was für einer Umwelt dieses erste Blatt der Heiligen Schrift seinerzeit geschrieben wurde. Es wurde im Vorderen Orient geschrieben. Und im Vorderen Orient lebte damals der Mensch von der Wiege bis zur Bahre im Banne der Gestirne. Die astronomischen Mächte waren Mächte, von denen dem Menschen das Schicksal abhing. Es ist einigen Auslegern aufgefallen, dass in diesem gelesenen Abschnitt die Sonne und der Mond nie mit Namen genannt werden. Das heißt nur immer ein großes Licht, ein kleines Licht. Heißt nie Sonne oder Mond. Das waren für den biblischen Schreiber belastete Namen. Sonne und Mond waren Götter. Gefürchtete Götter. Er nennt sie nicht einmal. Und er braucht für sie ganz Hausbacken. Praktisch. Wie wenn man von einem Beleuchtungskörper, von einem Gegenstand redete. Sie seien Lampen. Sie seien Lichter, sie seien Leuchtkörper. An der Feste. Mehr nicht. Die ganze Bibel, das ganze Alte Testament vor allem, führt einen scharfen Kampf gegen den Sternglauben, gegen den Schicksalsglauben, der in den Sternen sein Geschick sieht. Wir erinnern nur an eine Stelle, die uns bekannteste, den 10 Geboten. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder des, das oben am Himmel wird vorangenannt, noch des, das unten auf Erden oder des, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an. Diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott. Gestirndienst, Sternenglaube, war das nur im Vorderen Orient und nur vor 2000 und 3000 Jahren? Wie ist es denn heute? wenn man so rechnet mit Millionen von Sonnensystemen, wenn man so Zahlen hört wie Lichtjahre oder Lichtjahrtausende, schon dann übernimmt einen ein Schauer des Unvorstellbaren, ein Schauer vor dem Geheimnis, ein magischer Respekt. Und nun wissen wir ja, dass man beim ersten, besten Kiosk lesen kann: Dein Schicksal ist in den Sternen. Und es sind notabene nicht etwa nur die Ungebildeten, die ihr Schicksal in den Sternen geschrieben sehen. Seltsamerweise sehr oft die mit schwerem Schulsack. Ich erinnere mich da an eine Begegnung vor einigen Jahrzehnten in einem Privatspital in der ersten Klasse mit einem Mann, der sich das Leben nehmen wollte. War ihm angesagt, er habe eine unheilbare Krankheit. Er ist dann zum Glauben gekommen und hat sein Sterben mit ergebenem, gutem Gottvertrauen bis zuletzt getragen. Aber es hat noch einige Kämpfe gekostet. Die Ärzte gaben ihm noch 2 Monate. Und entließen ihn nach Hause, weil zu Hause seine Frau, das war die zweite, gut zu ihm schaute. Das war eine ehemalige Krankenschwester. Sie hat hingebend und sachverständig ihn gepflegt, Tag und Nacht. Nun ist mir aufgefallen bei einem Besuch, dass der Patient so giftig, so hässig sein konnte gegen seine Frau. Die Lösung des Rätsels war, dass er ein Horoskop hatte. Er hatte es sich in jungen Jahren anlegen lassen, ein teures, ein vornehmes, zum fast über 40 Schreibmaschinenseiten. Und er hat nach diesem Horoskop gelebt, ist, wie es sagte, von Stufe zu Stufe höher gestiegen, bis an die Spitze eines Großbetriebs. Und nun liest er in seinen kranken Tagen sein Horoskop noch einmal, und er liest es jetzt gründlicher als früher. Er liest jetzt vor allem Stellen, die weniger günstig sind. Und da entdeckt er zu seinem Erstaunen, vorher hat er immer darüber hinweggelesen, weil er dachte, das könne ihm nicht mehr schaden. Eine Warnung, er müsse aufpassen vor Menschen, die an einem bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat geboren seien. Das seien seine Todfeinde. Und nun trifft ihn ein Blitz, als er entdeckt, dass seine zweite Frau diesen Geburtstag und diesen Geburtsmonat hat. Und er hat schwache Stunden, da er denkt, du pflegst mich jetzt, aber du bist meine ärgste Feindin. Das Horoskop sagt es ja. Es war ein harter Kampf gegen diesen schrecklichen Glauben. Die Gestirne haben kein Herz. Die Gestirne sind tief gekühlt. Es ist schrecklich, im Banne der Sterne zu sein. Das gibt es. Und ein anderer Intellektueller, ein Holländer, erzählte fast zur gleichen Zeit, er habe bis in die Mitte seines Lebens nach einem Horoskop gelebt, nach einem gründlichen und teuren. Das habe gestimmt. Und als Christus ihm ins Leben trat, als er zu einem lebendigen Christusglauben gelangte, von dem Jahr an stimmte das Horoskop nicht mehr. Das war ihm ein deutliches Zeichen dafür, dass er vorher unter Fremdherrschaft lebte, dass er vorher nicht unter Gottes Willen stand, sondern sich unter eine fremde Macht begeben hat. Es gibt Mächte, liebe Gemeinde. Es gibt fremde Mächte. Wer nicht unter der Macht des Allmächtigen steht, gerät unter die Macht der Mächtigen. Es ist nur einer allmächtig. Man kann nicht Gott fürchten und die Mächte. Man kann nicht Gott vertrauen und dem Schicksal oder den Gestirnen. Wir sollen Gott, den Herrn, über alles lieben, ihn allein fürchten und ihm allein vertrauen. Wir sollen, wir dürfen. Gott sei Lob und Dank. Aber nun, liebe Gemeinde, hat die Zeit nicht nur einen Anfang und nicht nur ein Ende, die Zeit hat auch noch eine Mitte, ist noch etwas zwischendrin. Und da in der Mitte ist allerlei passiert. Als die Zeit erfüllt war, heißt es, sandte Gott seinen Sohn mitten hinein in die Zeit. Er rief in die Zeit, er griff in die Zeit und schließlich kam er in die Zeit und wohnte unter uns, die Zeit erfüllt war. Die Bibel unterscheidet offenbar gefüllte Zeit und leere Zeit, bloße Tick-Tack-Zeit. Unsere Zeit steht in Gottes Händen. Gott hat jedem von uns genau das Stück Zeit gegeben, wie er es will. Und es ist gut so. Dem einen ein etwas längeres, dem anderen etwas weniger längeres. Und Gott erwartet eines von uns, dass wir diesen Lebenstag, dieses Stück Zeit, das er uns zur Verfügung stellt, benutzen. Dass wir die Zeit auskaufen, wie die apostolische Mahnung heißt. Damit sind wir Berner alle einverstanden. Natürlich muss man die Zeit nutzen. Aber wie? Da gehen wohl die Meinungen auseinander. Mit allerlei, mit vielen, mit allem und jedem. Wir haben gesehen, die Zeit reicht nicht für alles. Man ist genötigt, zu unterscheiden, was dringlich ist und vordringlich und was weniger dringlich ist. Und hat da eine Reihenfolge aufzustellen. Das heißt, Gott stellt sie uns auf. Gott hat uns die Reihenfolge aufgestellt, dass er uns auf alle Fälle und unter allen Umständen für eines Zeit geben will. Nämlich während unserer Erdenzeit ihm zu begegnen. Ihm und dem Bruder, das ist ja immer dasselbe. Wer Gott begegnet, kann nicht anders als auch dem Bruder begegnen. Dazu in allererster Linie will Gott uns genug Zeit geben, ihn und den Bruder zu lieben, ihm und dem Bruder zu begegnen. Alles andere dann nachher, wenn noch Zeit ist. Aber das voran. Unser Kirchenlied sagt uns das so deutlich. Schon dasjenige, das wir gesungen haben. Die Zeit ist wie verschenket, drin man nicht dein gedenket. Da hat man's nirgends gut. Die Zeit, da man nicht Gottes gedenkt, ist keine gute Zeit. Ist leere Tick-Tack-Zeit. Die Zeit, da man nicht dem Bruder und Gott begegnet, ist vertan, ist verlorene Zeit. In der letzten Sekunde unseres Lebens wird uns das spätestens aufgehen, was wir alles versäumt haben. Was vordringlich gewesen wäre. Und das andere Lied, das wir dann noch anstimmen wollen. Drum steht der Himmel lichtervoll, dass man zum Leben sehen soll. Und es mög schön geordnet sein zu Ehren Gott, dem Schöpfer mein. Es mög schön geordnet sein zu Ehren Gott, dem Schöpfer sein. Drum steht der Himmel lichtervoll, dass man Gott begegnen soll und dem Bruder. Wir müssen noch ein letztes sagen. Die Zeit, die nicht so genutzt wird, die Zeit ohne Gott, ist nicht nur leere Zeit, wo ein Vakuum ist, ein Gottesvakuum, ein Glaubensvakuum, da kommen sofort, da flutet es herein von anderen Mächten. Die Zeit, die nicht von Gott erfüllt ist, ist von Göttern erfüllt. Und Götter sind hart. Götter tragen eine Peitsche. Götter tragen einen Stachel. Götter sind eishart. Es hat vor einigen Jahren in Jugoslawien mir ein reformierter Glaubensbruder erzählt, sie hätten in der Kirche in Jugoslawien Besuch gehabt aus Indien von einer Christin, einer Ärztin aus Beruf. Die sei zu ihnen gekommen und an einem Abend, als sie zusammensaßen, habe die ihnen erzählt, in ihrem indischen Gymnasium sei ihr gelehrt worden, im christlichen Abendland und noch weiter westlich, diene man einem Götzen. Sein Bild hänge an allen Straßenecken, in allen Bahnhöfen, an allen Schulhäusern und Kirchtürmen, sei aufgestellt in allen Arbeitsstätten, in allen Wohnstuben und auf allen Nachttischen. Man trage das Bild dieses Götzen am Handgelenk. Die Christin aus Indien redete von unserer Ruhr, von dem, was wir aus dieser Gott Gottesgabe gemacht haben. Die Uhr, die Gottesgabe, die Wohltat Gottes, ist uns zum Götzen geworden. Ist drauf und dran, uns Götze zu sein. Gott aber hat uns heute gesagt, er sei der Herr der Zeit. Und er sei der alleinige Herr. Der Herr auch über die Uhr. Und er gebe uns genug Zeit. Genug, ihm zu begegnen und dem Bruder. Amen. Wer nicht mit uns hier bleiben kann, möge hingehen unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch, behüte euch. Der Herr behüte euch vor allem Übel, er behüte euer Leben. Der Herr behüte euren Ausgang und euren Eingang. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.